Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer. Guten Morgen. In Italien ruft der Politiker Matteo Salvini zu einer Kundgebung auf. Was er und seine rechtspopulistische Partei Lega in den kommenden Tagen und Wochen planen, dazu gleich mehr. Außerdem, die ex-jugoslawische Gefängnisinsel Goli Otok verfällt. Deren Geschichte zu erhalten, das wäre Aufgabe der kroatischen Regierung. Diese zeigt aber kein Interesse daran. Und durch die Kresna-Schlucht in Bulgarien soll eine Autobahn führen. Deren Bau hat allerdings schon begonnen, bevor überhaupt ein Bauauftrag erteilt wurde. Ob Korruption im Spiel ist, darum geht es im fünften und letzten Teil unserer Reportagereihe. Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini hat die neue italienische Regierung im Blick. Von der Oppositionsbank. Dem Kabinett gehören der Politiker und seine rechtspopulistische Partei Lega seit Wochen nicht mehr an. Das ändert allerdings nichts daran, dass Salvini öffentlichkeitswirksam bleiben will. Für das Wochenende plant er keine weitere Tour zu Badestränden, sondern er und seine Partei laden zu einer Kundgebung ein in Norditalien. Was der genaue Zweck der Veranstaltung ist, darüber spreche ich mit meinem Kollegen in Rom, Tilman Kleinjung. Herr Kleinjung, was planen Matteo Salvini und die Lega genau am Wochenende?
Ja, eigentlich müsste man fast sagen, gar nichts Besonderes, weil Matteo Salvini macht jedes Wochenende Kundgebungen, auch unter der Woche. Er war gestern in Orvieto bei einer Wahlkampfkundgebung, weil dort sehr bald Wahlen stattfinden werden in der Region Umbrien. Aber dann ist es doch etwas Besonderes, weil er trifft sich mit seinen Getreuesten und mit seinen Parteianhängern in Pontida. Das ist nicht irgendein Ort für die Lega, sondern der Ort, an dem man sich alljährlich zu einem großen Fest trifft. Pontida, das liegt auf halbem Weg zwischen dem Comer See und Bergamo. Und das ist eigentlich ein Benediktinerkloster. Und dort gab es damals in der Zeit des lombardischen Städtebundes wohl einen großen Sieg gegen Kaiser Friedrich Barbarossa. Und das war sozusagen für die Lega der mythische Ursprungsort der Lega Nord. Und das ist dann schon spannend, dass Salvini in Zeiten der größten politischen Krise, seiner persönlichen Krise, an diese Ursprünge der Lega Nord zurückgeht, die er ja eigentlich abschaffen wollte. Er wollte ja eine Lega für ganz Italien sein, aber da erinnert er sich dann doch an seine Wurzeln.
Wenn Salvini sich jetzt an dem, ich sage mal, mythologischen Hintergrund der Lega-Partei bedient, was will er mit seinem Auftritt oder an seiner Teilnahme bei dieser Veranstaltung bezwecken?
Na, er will seine Anhänger mobilisieren. Er braucht vor allem deren Rückendeckung, weil die Entscheidung am 8. August, aus der Koalition auszusteigen, um so Neuwahlen zu erzwingen, war nicht mit den Lega-Parteifreunden abgesprochen. Das war eine völlig isolierte, autonome Entscheidung von Salvini, die die anderen einfach mittragen mussten. Die wurden vor vollendete Tatsachen gestellt. Und man weiß, dass beispielsweise der Gouverneur der Region Veneto, Zaia, überhaupt nicht glücklich ist darüber. Der ist eben auch Mitglied der Lega, wie eben viele Regionalpräsidenten im Norden. Das sind sehr einflussreiche, mächtige Politiker. Und ich glaube, die muss Salvini jetzt wieder versöhnen. Und er muss vor allem sagen, seht her, ich bin immer noch der Richtige für euch.
Inwiefern will Salvini auch das Bild aufrechterhalten, dass die neue Regierung in Rom aus Partito Democratico und Fünf Sterne von Paris und Berlin, also aus dem Ausland installiert worden ist oder sei?
Das ist eben Teil der Legende, die er seit seinem gescheiterten Versuch, Neuwahlen zu lancieren, immer wieder bemüht. Er hat ja dann am Tag der Ernennung der Regierung gesagt, diese Regierung ist auf halbem Weg zwischen Paris, Berlin, Frankfurt entstanden und wurde eben sozusagen von Macron und Merkel eingesetzt. Das heißt, er, sein Anteil am Zustandekommen dieser Regierung, den gibt es überhaupt nicht. Und das ist natürlich völlig falsch und völlig gelogen, weil diese Regierung gäbe es nicht, wenn Salvini nicht in dem Glauben, er wird jetzt alles gewinnen und er braucht die volle Macht in Italien, nicht dieses Regierungsbündnis aufgekündigt hätte. Und das wiederholt er eben gebetsmühlenartig. Inwieweit das bei den Italienern verfängt, weiß ich nicht. Aber seinen Anhängern auf jeden Fall schmeichelt er mit solchen Reden.
Herr Kleinjung, Sie haben eben schon erwähnt, Salvini steckt in einer Krise. Wie populär ist er denn und seine Partei Lega derzeit eigentlich in Italien?
Also das Wort Krise mag von außen betrachtet so erscheinen, weil man eben sieht, wie er sich durch sein Manöver sozusagen ins Ausgesetzt hat, Schachmatt gesetzt hat und jetzt erstmal in der Opposition ist, statt die volle Macht zu haben. Wenn man das objektiv betrachtet, dann ist die Partei nicht in einer Krise. Sie hat bei den letzten Umfragen, je nach Umfrageinstitut, immer noch zwischen 32% und 33% Zustimmung. Und das ist nicht so weit entfernt von den Europawahlen, 34,5%, wo die Lega ja diesen Rekord, dieses allerhöchste Ergebnis, was sie je in ihrer Geschichte erreicht hat.
Wenn Matteo Salvini jetzt gegen die neue Regierung in Rom mobilisiert, worauf kommt es für diese, also für die Regierung in Rom, denn jetzt an, um Salvini keine Angriffsfläche zu bieten?
Genau, das ist eigentlich der alles entscheidende Punkt. Diese Regierung muss jetzt in den nächsten Monaten ein paar heiße Eisen anpacken. Da ist zuallererst der Haushalt. Da muss man einen Konsens finden mit Brüssel, dass man die Defizitkriterien möglicherweise etwas flexibler diskutiert, damit eben noch Geld da ist für Investitionen, damit Geld da ist für Steuersenkungen, damit vor allem vermieden wird, dass zum 1. Januar die Mehrwertsteuererhöhung auf 25% kommt. Sollte das nicht gelingen, sollte so ein Konsens mit der EU nicht gelingen, dann wäre das natürlich für jemanden wie Salvini gefundenes Fressen. Das gilt genauso für das andere heiße Eisen, das Italien und Europa ja in diesen Tagen und Monaten massiv beschäftigt. Die Frage der Aufnahme von Bootsflüchtlingen, überhaupt der Verteilung von Flüchtlingen in Europa. Auch hier muss Conte, also der neue und alte Premierminister, schauen, dass er da möglichst schnell sich Verbündete auch in Europa sucht, um tatsächlich etwas zu erreichen und Salvini sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich habe den Eindruck, nach all dem, was man aus Brüssel und Rom hört, dass man sich sehr wohl dieser Lage bewusst ist. Und ich nehme an, dass Ursula von der Leyen und die europäischen Partner alles tun werden, um in dieser Situation auch Giuseppe Conte zu unterstützen.
Sagt Tilman Kleinjung, unser Korrespondent in Italien. Vielen Dank nach Rom. Die Gefängnisinsel Goli Otok liegt an der nordwestlichen Adriaküste. Sie galt im ehemaligen Jugoslawien unter Tito ab 1949 als ein sogenanntes Umerziehungslager für politische Gefangene. Es war ein Ort des Grauens, an dem Tausende gefoltert, eingesperrt und umgebracht worden sind. Seit Ende der 1980er Jahre ist das Gefängnis geschlossen und seitdem herrscht weitgehend Schweigen über den Ort. Und die Gebäude auf der Insel, die zerfallen. Das Gefängnis zu erhalten, sich an dessen Geschichte zu erinnern und der Opfer zu gedenken, das ist auch Aufgabe der kroatischen Regierung. Diese und deren Vorgängerregierungen haben bis heute jedoch nicht reagiert. Stattdessen erinnern Menschen ehrenamtlich an die Geschichte von Goli Otok. Mein Kollege Dirk Auer hat sich auf der Insel umgehört und mit den Ehrenämtlern gesprochen.
Dauert die Fahrt mit dem Ausflugsboot von der Ferieninsel Rab nach Goli Otok. An der Anlegestelle gibt es einen kleinen Souvenirladen. Musik schallt aus dem Restaurant von Igor Tomicic. Es ist das einzige wirklich intakte Gebäude auf der Insel. Es ist wirklich bedauerlich, dass hier alles verkommt. Es gibt nur noch 2 bis 3 Gebäude, die in gutem Zustand sind. Man sollte dort ein Museum einrichten und vielleicht ein kleines Hostel, dass die Besucher der Insel wenigstens für eine Nacht bleiben können. Von der Bootsanlegestelle aus führt eine asphaltierte Straße einen steilen Hügel hinauf. Links und rechts liegen die ehemaligen Werkhallen, in denen die Gefangenen Zwangsarbeit verrichteten. Überall liegt Schutt herum. Schauen Sie, wie es hier aussieht. Allein um alles aufzuräumen, bräuchte man wohl eine ganze Armee. Igor Tomicic betritt ein Gebäude. Die Kuglana, die Kegelbahn. Er baut von der ersten Gefangenengeneration, damit die Wächter einen Ort zum Amüsement hatten. Hier sind ein paar Dinge, die wir retten konnten, sagt Igor Tomicic und zeigt auf ein paar Schüsseln, Becher, die Fahne Jugoslawiens. Besucher können sich außerdem einen kurzen Film über die Geschichte von Goli Otok anschauen. Filme sind die einzigen Dokumente, in denen noch die Zeitzeugen aus den berüchtigten Anfangsjahren des Lagers zu hören sind. Wie etwa Alfred Pahl, ein ehemaliger Partisan. Im Zweiten Weltkrieg hatte er noch an Titos Seite gekämpft. Dann, nach dem Bruch Titos mit der Sowjetunion, wurde er plötzlich stalinistischer Sympathien verdächtigt. Am 9. Juni 1949 kam er nach Goliotok, zur politischen Umerziehung, wie es offiziell hieß. Man kam auf die Insel als jemand mit mehr oder weniger Selbstachtung. Und hier wurde das alles annulliert. Sie wollten dir klarmachen, dass du nur ein Stück Dreck bist, ein Niemand. Dass es die Partei ist, die für dich entscheidet. Etwa 400 Gefangene kamen in dieser Zeit des Terrors zu Tode. Durch Krankheit, Zwangsarbeit, Erschöpfung und Folter. Ab 1956 verbesserten sich die Bedingungen. Mehr und mehr normal verurteilte Kriminelle kamen nach Goliotok. Doch daneben gab es immer auch noch politische Gefangene. 1988 wurde das Gefängnis geräumt und alle Dokumente vernichtet, weshalb sich lange Zeit noch viele Mysterien um die Insel rankten, wie Marin Muschczu erzählt. Er kommt aus Lopar, von der Nachbarinsel Raab. Viele Leute aus Lopar haben damals auf Goliotok als Wächter gearbeitet. Aber damals hat man nicht darüber gesprochen und deshalb wusste man nur wenig, was auf der Insel passiert ist. Das ging noch lange Zeit so weiter. Sowohl die ehemaligen Gefangenen als auch die Wächter haben sich nur sehr vorsichtig über ihre Erlebnisse geäußert. Aber langsam ist dann die Wahrheit ans Licht gekommen. Für den Schutz und die Erhaltung des Orts setzt sich heute nur eine kleine Nichtregierungsorganisation ein. Und die Touristenorganisation von Lopar, dessen Direktor Marin Muschczu ist. Wir haben gemacht, was möglich ist. Wir haben Informationstafeln aufgestellt. Es gibt das Restaurant, einen Souvenirladen. Aber für alles Weitere bräuchten wir staatliche Hilfe. Wir wollen, dass Goliotok zu einem offiziellen Gedenkort wird. Dafür gibt es immerhin schon einen Gesetzentwurf, über den im kroatischen Parlament auch schon diskutiert wurde. Aber dann ist nichts weiter passiert. Warum? Ich weiß es nicht. Aber wir erwarten, dass das Gesetz endlich verabschiedet wird und dass sich dadurch die Insel in eine Richtung entwickelt, wie sie es aufgrund ihrer Bedeutung auch verdient.
So Marin Muschczu, Direktor einer Touristenorganisation in Kroatien, in einem Beitrag von Dirk Auer über die Gefängnisinsel Goliotok. Es gibt ganze Stapel von Berichten und Analysen, die kein sonderlich gutes Licht auf den Zustand der Demokratie in Bulgarien werfen. Immer wieder bilanziert die EU-Kommission, es geht nicht voran im Kampf gegen die Korruption. Ein Beispiel dafür könnte eine Autobahn in der Kresna-Schlucht sein. Deren Bau hat begonnen, obwohl von öffentlicher Hand noch gar kein Auftrag erteilt wurde. So zumindest der Verdacht einer Antikorruptionsorganisation in Bulgarien, der unter anderem Juristen und Journalisten angehören. Unser Reporter Tom Schimek hat mit einem der Rechercheure über das Autobahnprojekt gesprochen.
Eigentlich geht man ja davon aus, und so steht es auch im Gesetz, dass bei einer Ausschreibung alle Firmen unabhängig voneinander ein Angebot abgeben sollen. In diesem Fall aber sieht es so aus, als ob eine Firma vorab Informationen bekommen hätte. Was bedeutet, dass sie bei der Entscheidung für den Zuschlag eine bessere Position hätte.
Nikolai Stajkov, Journalist und Finanzexperte, kennt sich aus mit den Windungen der bulgarischen Wirtschaft. Gut gelaunt sitzt der Rechercheur auf einer Parkbank in Sofia, gleich hinter dem Naturkundemuseum, ein kühles Bier in der rechten.
Bei einigen Infrastrukturprojekten gehen wir wirklich ins Detail. Einige sind klein, einige riesig. Dazu gehört auch die Struma-Autobahn.
Stajkov ist Mitgründer des Antikorruptionsfonds, einer NGO von Journalisten, Juristen und anderen Experten, die nachforschen und nachrechnen, wohin das Geld fließt. Der Fall der Struma-Autobahn stach den Rechercheuren gleich ins Auge. Er kommt in Fahrt und wechselt ins Englische.
Es stellte sich heraus, eine Firma war schon in der ersten Entwicklungsphase beteiligt und begann mit Probebohrungen, bevor die Ausschreibung überhaupt veröffentlicht war.
Das ist auch in Bulgarien nicht legal.
Aber es gab keine Sanktionen. Der harmloseste Verdacht, den wir hier haben können, ist, dass jemand ein Angebot mit besseren Informationen abgibt als die Konkurrenz.
Die Firma, die da aktiv war, habe enge Verbindung zu einem der größten Baukonzerne. Beim Antikorruptionsfonds, sagt Stajkov, seien sie es gewohnt, dass Politiker drohen, Boulevardmedien zetern, Staatsanwälte sich wegducken. Auf Kritik reagieren die Mächtigen hier zuweilen hochaggressiv. Das musste auch die grüne Europaabgeordnete Ska Keller erfahren, als sie im Februar 2018 bei einem Sofia-Besuch die Struma-Autobahn kritisierte. Valeri Simeonov, damals Vize von Premier Boyko Borissov, forderte via Facebook diese, Zitat, grüne Dschihadistin, die in Sofia mit politischen Abweichlern, Zitat, herumlungere und Lügen verbreite, schnellstmöglich aus dem Land zu schaffen.
Das Außenministerium muss Franziska Keller zur Persona non grata erklären, um sie so dann mit einem LKW nach Kapakule zu verfrachten.
Ein Grenzübergang zur Türkei.
Wir glauben, dass die Kosten für ein Flugticket unangemessen wären.
Nur von Brüssel hätten sie mehr erwartet, sagt Stoikov, vor allem von Olaf, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung.
Wir haben 2017 angefangen, uns mit einigen Projekten zu beschäftigen, in denen viel europäisches Geld steckte, auch die Struma-Autobahn. Aber von Olaf haben wir leider nie eine konstruktive Reaktion erhalten.
Zurück in der Kresna-Schlucht. Über eine holprige Piste schlängeln wir uns hinauf nach Flachi, einem verfallenden Dorf, ein Stück östlich der Struma. Eine Herde Ziegen begrüßt uns bei der Ankunft. Auf dem menschenleeren Dorfplatz steht ein Gedenkstein für den lokalen Befreiungshelden Janis Sandanski mit seinem Motto.
Für Freiheit und Perfektion.
Ich heiße Dimitor Vassiljev, ich bin Biologe.
Ein kleiner, freundlicher Mann in Shorts, ein Käppi auf dem Kopf. Er sitzt auf einer Bank im Garten seines Hauses, in dem er eine Naturschule für Kinder und Jugendliche betreibt. Sein Hund Chika liegt ihm zu Füßen. Vassiljev ist über den Kampf gegen die Autobahn in der Kresna-Schlucht alt geworden.
Uns war klar, diese Straße wird gebaut. Sie ist Teil eines großen europäischen Korridors und von sehr großer Bedeutung, nicht nur für uns, sondern auch für Europa. Wir haben versucht, eine Alternative aufzuzeigen, die weniger ruinös ist. Doch genau diese Zerstörung wird jetzt wohl kommen.
Eine Hand greift in die Landschaft, zeigt auf die hohen Berge. Dieses über Jahrmillionen der Evolution entstandene Biotop, sagt er, sei einfach einmalig. Und der Umgang mit ihm geradezu absurd.
Der Treppenwitz ist, nachdem sie jahrelang behauptet haben, das sei unmöglich, nehmen sie jetzt die Variante, die wir vorgeschlagen haben, aber nur in eine Richtung. Noch absurder, sie werden auch die Tunnel bohren. Und trotzdem bauen sie die andere Trasse unten in der Schlucht, weil sie stur sind, um nicht zu sagen dumm.
Jahrelang saß er im Expertenrat des Umweltministeriums in Sofia, bis er die Nase voll hatte und 2002 hier hochzog.
Das hat mir die Nerven geraubt. Ich hatte einen Schlaganfall mit 44 Jahren, als mir plötzlich klar wurde, dass sie das durchziehen.
War es das wert? Vassiljev verzieht sein Gesicht. Es könnte Spott sein.
Sie kennen wahrscheinlich den Film »Einer flog über das Kuckucksnest«, oder? Da versucht McMurphy, ein riesiges Waschbecken herauszubrechen, um ein Fenster und die Gitter zu durchbrechen, damit alle fliehen können. Die Leute wetten sogar, ob ihm sein Befreiungsversuch gelingt oder nicht. Er scheitert. Und selbst die, die gegen ihn gewettet haben, sind traurig. Seine letzten Worte sind: »Ich habe es wenigstens versucht.«
sagt der Biologe Dimitur Vassiljev in einer Reportage von Tom Schimek. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören.